Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer an den Empfangsgeräten da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von Medizin versus Didaktik mit Robert.
Ja, hallo, ich bin auch da.
Ja, das ist meine Hilfskraft Robert, die kennt ihr ja sicherlich
auch. Ich bin physisch anwesend.
Richtig. Ja. Und wir haben heute eine Gästin da, nämlich Eva Schönefeld aus Münster. Bevor wir aber zu ihr kommen und zur Thematik kommen, noch eine schöne kleine Sache oder ja Kommentar in eigener Sache, nämlich es ist die 25. Folge von unserem Erfolgspodcast. Nein, den falschen Knopf. Ich hab den falschen. Moment.
Das bleibt genau so drin.
Das müssen wir umfangreich schneiden.
Das war der
Scheiße. Ja gut, also auf jeden Fall 25. Folge. Wir freuen uns, dass
wir das schon so ewig machen auch.
Dass wir das Jahre schon hier machen dürfen, dass ihr weiter uns die Treue haltet und auch die Folgen hört, sondern das macht ja dann nur Spaß, wenn man auch sieht, dass da was zurückkommt. Und wir haben jetzt sogar auch Mail bekommen, dass das auch von Studierenden gehört wird. Das fand ich
cool.
Fand ich schön, ne? Genau. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer Gästin, nämlich hallo Eva. Wenn du dich einmal unserem, wenn du dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern so kurz einmal vorstellen würdest, wer du bist.
Ja, genau. Ich bin Eva Schönefeld und bin in Münster tätig. In der Didaktik auf jeden Fall auch. Ich glaube, deshalb bin ich in der Medizin auch. Ursprünglich bin ich Chirurgin, habe das auch viele Jahre gemacht, bin aber jetzt komplett in den Trainings für die Studierenden und für die Dozierenden. Nebenberuflich und manchmal auch im Medizinbereich bin ich als Supervisorin unterwegs.
Okay, und ich habe dich, beziehungsweise wir haben uns an einem Workshop mal getroffen und sehr intensiv über eine Thematik ausgetauscht, weshalb wir dich dann auch hier eingeladen haben, nämlich zur Thematik Diskriminierung im Medizinstudium. Das ist jetzt kein so shiny Thema, trotzdem, gerade deshalb, glaube ich, muss und sollte man da mal eintauchen und sich das Ganze mal angucken. Wenn ich damit starten darf, wie bist du zu dem Thema gekommen?
Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich glaube, dass mein beruflicher Hintergrund auf jeden Fall etwas damit zu tun hat. Ich habe Mitte der 90er angefangen, in der Chirurgie tätig zu sein. Das war damals noch eine männerdominierte Fachdisziplin und ich war in meiner ersten Klinik als einzige Frau unterwegs und ich denke, das ist ein Hintergrund, warum ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, weil ich das von zu Hause aus nicht gewohnt war.
Ja, okay. Jetzt haben wir fast unsere Einstiegsfrage vergessen, die ich damals bei Kai auch schon vergessen habe. Tut mir leid, Kai. Aber die denken wir jetzt dran. Und zwar natürlich machen wir, bevor wir jetzt gleich in Medias Res gehen, auch hier einmal die Runde oder die Fragerunde. Was sind unsere eigenen Erfahrungen oder Beobachtungen oder wie sind wir mal mit Diskriminierung in Kontakt gekommen? Und ich möchte einmal anfangen mit einer eigenen kleinen Anekdote, in der ich in der Tat jemanden diskriminiert habe. Und das passt gut zu dem Anfang, den du gerade gemacht hast, Eva. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Und zwar, ist schon viele Jahre her, da habe ich eine mündliche Prüfung abgenommen und war der einzige Prüfer. Und da kam die Studierende rein und sie trug einen schwarzen BH und ein halbdurchsichtiges Oberteil. Und ich war so sauer darüber, dass ich dachte, man zieht sich ja bewusst für eine Prüfung an. Man macht das ja nicht zufällig. Und ich war so sauer und fühlte mich so degradiert aufgrund der Vermutung, dass man damit vielleicht die Prüfung beeinflussen will, dass ich ihr extra, sie stand so zwischen zwei Noten, die schlechtere gegeben habe. Weil ich stinkig darüber war. Und dann dachte ich mir im Nachhinein, naja, jetzt hast du sie ja im Grunde auch. Also es war ja trotzdem nicht objektiv. Es war ja auch diskriminierend in einer Art und Weise. Und hab da lange drüber nachgedacht. Aber das war eine Situation aus meinem Kontext, wo ich gemerkt habe, dass ich mich in dem Fall im versuchten Widerspruch dagegen trotzdem dann den Fehler gemacht habe. Ja. Robert, wie sieht's bei dir aus? Ich weiß, du hast viele Erfahrungen, weil du bist da sehr. Entschuldigung.
Ich glaube, im Vorfeld habe ich auch viel insgesamt darüber nachgedacht, seit wann das Thema für mich oder ob das schon mal relevant war für mich das Thema, also gefühlt, ob ich mich irgendwo benachteiligt gefühlt habe. Auch aus dem chirurgischen Kontext und das war nicht so. Aber jetzt gehöre ich natürlich, es ist eine männerdominierte Fach und ich war halt ein Teil davon und habe dann selber mal überlegt, habe ich denn schon mal diskriminiert und ist mir schwer gefallen, das wirklich mal für mich zusammenzufassen. Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass ich das nicht getan habe. Und wenn das jemand hört hier, der mir gerne schreiben, da würde ich mich gerne drüber austauschen.
Ihr könnt auch mir schreiben.
Ja,
ich bringe das hier dann ganz.
Oder Eva, die kann das dann so super.
aufgefallen, Robert.
Aber also was mir andersrum schon aufgefallen ist, und das kennen wir alle, und das ist, glaube ich, nicht weniger gefährlich, ist, wenn man Pjotler oder Pjotlerin auf der Station hat, dass man natürlich so einige hat, mit denen man sehr gut kann. Und das ist natürlich dieses Meister-Schüler-Prinzip. Trotzdem, dann glaube ich, ist mir dann auch doch mal aufgefallen, okay, ich muss die anderen eben auch mitnehmen. Also, dass man sich so zwei, drei rauspickt. Wenn natürlich genug Ausbilder, Ausbilderinnen da sind, dann klappt das vielleicht, geht das vielleicht auf. Aber dass man vielleicht auch wirklich Studierende abgehängt hat, weil man eben zwei, drei andere mehr gefördert hat. Ich glaube, das ist was, wo man auch dann nochmal in sich reinschauen kann, dass man eben niemanden irgendwie liegen lässt.
Ja, auch ein guter Punkt. Ja, danke. Eva?
Ja, genau. Ich gehe davon aus, dass ich auch diskriminierend unterwegs war, insbesondere in so einer Sozialisierung und Kultur ja auch gelebt habe.
Ja.
Ich weiß, dass mir selbst das natürlich auch widerfahren ist, und ich würde das so ein bisschen übergeordnet zusammenfassen. Also die Reduktion zum Beispiel auf Aussehen, auf Kleidung, das passiert, glaube ich, immer mal wieder, egal ob es jetzt Männer, Frauen oder andere Geschlechtsidentitäten und Kategorien betrifft. Und das ist mir in jungen Jahren häufig passiert. Erinnere mich, dass man mir gar nicht zugetraut hat, dass ich Chirurgin werden kann, so an der Stelle.
Ja. Okay, dann gehen wir jetzt einmal, dann wirklich in Medias Res rein, und zwar der besagte Workshop, wo wir uns damals da so ausgetauscht haben und wo ich wirklich überrascht und erschreckt war von Zahlen, die du präsentiert hast von der Arbeit. Könntest du dazu einmal ein bisschen ausholen?
Ja, kann ich gerne machen.
Danke.
Das war 2018 hat das angefangen, letztendlich in Münster, dass uns in den Faculty Talks, das sind so semesterweise Gespräche mit den Studierenden, die wir und hauptsächlich der Studiendekan durchführt, dass uns aufgefallen ist, dass die Studierenden, also auch die Generation, die jetzt kommt als Nachwuchs, immer wieder das Thema Sexismus und sexualisierte Diskriminierung und Belästigung aufs Tablett gebracht haben. Und wir dann überlegt haben, wie können wir das überhaupt in irgendeiner Weise verifizieren. Und dann habe ich lange gesucht nach einem Fragebogen, den ins Deutsche übersetzt, weil es im deutschsprachigen Raum in der Medizin noch nichts so Richtiges gab. Und dann haben wir eine Befragung gemacht aller unserer Human- und Zahnmedizin-Studierenden. Das waren damals so 2200. Und haben dann, ja, ich sag mal, eine quantitative Analyse gemacht. Es waren auch Freitexte dabei. Aber die quantitative Analyse war ausreichend, damit Bewegung in diese Fakultät und in die Ausbildungsorte gekommen ist. Ja, genau. Vielleicht erstmal so.
Ja. Und genau, wenn du ein bisschen was zu den Zahlen sagen könntest, weil die waren erschreckend. Also eben, dass das vorkommt, wie es in jedem Kontext leider vorkommt, war ja klar, aber die Zahlen waren dann doch höher, als ich zumindest vermutet hatte. Könntest du da grob, müssen jetzt nicht in die Nachkommazahlen gehen, aber...
Ungefähr 2/3 von unseren Studierenden haben im Rahmen ihres Ausbildungs- und beruflichen Kontextes, ja, haben das beobachtet oder auch erlebt, dass sexualisiert, diskriminiert und teilweise auch mit körperlichen Übergriffen erlebt haben. Genau, ja. Das ist eine ganze Menge, und wir haben das noch differenziert in Kommentare, also verbale Übergriffigkeiten und in körperliche Annäherung. Es gab auch die Kategorie erzwungener körperlicher Kontakt bis hin zur Vergewaltigung, war eine anonymisierte Umfrage. Und wir haben in über 40% der Fälle, bei einem relativ guten Rücklauf auch für diesen Fragebogen, haben wir Kommentare und verbale Übergriffigkeiten analysiert und in über 30% auch körperliche Übergriffe. Was relativ viel ist. Ich glaube aber, dass die Medizin einfach ein sehr körpernaher Beruf ist und auch die Ausbildung, und an der Stelle für Patientinnen manchmal auch Grenzen überschritten werden und für uns auch. Also wir kommen Menschen ja näher, als wir das sonst so in unserer Sicherheitszone um uns herum haben. Das passt für mich auch so ein bisschen, man kann das vergleichen, so im Sport gibt es ja auch Analysen, ne? Und ich finde immer, der Sport ist auch körpernah meistens, und die Medizin ist das sicherlich auch. Wir haben leider auch eine ganze Reihe von Patientinnen, die übergriffig waren, und achten da jetzt im Gesamtkontext drauf, dass wir alle Personengruppen, also nicht immer nur die Chefinnen oder Chefs oder Vorgesetzten, die da in irgendeiner Weise übergriffig sind, sondern auch die Patientinnen, PatientInnen,
Frauen. War das die häufigste Gruppe quasi, von der aus die Aktivitäten ausgingen?
Ja, genau. Also das war der größte Teil. Dann kamen die Vorgesetzten und AusbilderInnen und dann halt auch kollegiale Diskriminierung an der Stelle. Mhm. Wir haben speziell jetzt nur auf sexualisierte Kontexte geguckt. Mhm. Das heißt nicht, dass in den Freitexten oder auch in ganz anderen Analysen, gibt jetzt eine aus Berlin, noch ganz andere Diskriminierungen eine Rolle spielen. Ja. Ist ein ernstes Thema, ja.
Ja, auf jeden Fall. Wie sind denn die Daten so angekommen? Es kann ja auch sein, dass das irgendwie als Nestbeschmutzung oder als, das stellt jetzt unseren Standort schlecht dar oder so. Gab es solche Reaktionen oder wurde das wirklich offen und breit aufgenommen, sodass man wirklich am Ende jetzt, du hast ja gesagt, 2018 fing es an, dass man jetzt inzwischen sagen kann, wir haben Initiativen eingesetzt oder sind dabei, dass man eben das wirklich proaktiv angeht? Oder wie waren die Reaktionen darauf von verschiedenen Gruppen?
Es war letztendlich die ganze Bandbreite an Reaktionen. Mhm. Die Gegenreaktionen und Abwehrbewegungen sind ja immer da, wenn du mit solchen Zahlen um die Ecke kommst. Mhm. Wir haben das mal so gesagt, das hat so ein mittelschweres Erdbeben ausgelöst, aber es hat eben auch Veränderungen gebracht und es gibt jetzt sehr viel mehr Ansprechpersonen, wo man das melden kann, wo man sich beraten lassen kann. Es ist natürlich so, dass jede Universität solche Ansprechstellen hat und auch Ansprechpersonen und auch Beratung, einschließlich psychologischer Beratung im medizinischen Bereich und dann auch im Klinikbereich. Also wir haben alle Lehrkrankenhäuser und die Uniklinik damit einbezogen, dass es da für die Studierenden oder eben an der Fakultät auch speziell für die Medizin nochmal Ansprechpartnerinnen gibt. Das hat sich entwickelt. Und wir haben eine Taskforce gegründet, in der auch die Studierenden beteiligt sind und verschiedene Stakeholder, wie Pflegedirektion zum Beispiel, und haben die mit ins Boot geholt und überlegen dann teilweise veränderte Strategien, teilweise auch Schulungsangebote oder Reflexionsangebote. Hm. Ja.
Okay.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, sexualisierte Gewalt kennen wir alle aus dem anderen Kontext, also die Definition. Wir reden jetzt über sexuelle Diskriminierung und du hast ja auch eben schon von Kommentaren und so gesprochen. Ich glaube, es wäre nochmal spannend, sich darüber zu unterhalten. Wie weit ist denn diese Bandbreite? Also wir kennen ja alle flapsige Kommentare, die natürlich ganz schnell wahrscheinlich dann auch in diese Kategorie fallen und vielleicht gibt es den oder die eine oder andere da draußen, die das gar nicht vielleicht so wahrnehmen. Wie weit ist diese Bandbreite? Also jetzt mal, wenn wir mal von der Vergewaltigung auf der einen Seite, da müssen wir nicht drüber reden, und körperlichen Kontakt. Wie ist das mit den Kommentaren?
Ja, also das, worum ich mich kümmere, ist also die Grauzone, ne? Nicht die strafrechtlich folgbaren Sachen. Das ist vielleicht wirklich auch nochmal. Die Grauzone reicht von, dass Patienten, und man muss sagen, es sind eher männliche Personen, die Aggressoren sind. Da ist die Verteilung wirklich so, dass das ja in über 90% Frauen die Betroffenen sind und die männlichen Patienten, Kollegen, Chefs, diejenigen, die das ausüben. Ich mag das Wort TäterInnen nicht ganz so gerne, deswegen die das ausüben, die übergriffig sind. Mhm. Und ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, dass ein Patient sagt, er würde sich freuen, wenn die Studierende sich auf sein Bett setzen würde und sie könnte ruhig näher ranrücken, weil sie wäre ja so hübsch. Mhm. Also das sind so Sachen, die immer wieder passieren. Das ist jetzt nichts, wo ich ein Einzelbeispiel rausgegriffen habe. Mhm. Warum wird das überhaupt gesagt? Und was mich dann auch immer wundert, ist, dass die Studierenden an der Stelle entweder sprachlos sind oder denken, sie können da gar keine Grenze ziehen. Das ist auch immer wieder eine Erfahrung, die ich höre, weil ich auch Ansprechperson natürlich bin bei uns an der Fakultät. Mhm. Und das reicht bis, wenn man zum Beispiel im OP steht, was du ja kennst, Robert, dass man sich da körperlich natürlich am Tisch total nahe kommt und dass es da zu Berührungen kommt, die an Stellen geschehen, die einfach da, ich würde jetzt sagen, nichts verloren haben.
Aber die sind da unsteril, dann die Stellen. Das geht auch gar nicht.
Ich fühle mich hier ausgegrenzt gerade.
Nein, ich verstehe, was du meinst. Nee, das ist ein super Beispiel. Ja, super Beispiel. Ja.
Also, wenn sich jemand ganz nah an einen herandringt. Das
ist richtig. Ja.
Aber, nee, mach du erst.
Jetzt, ich fand das ganz spannend gerade, weil ich habe das ganz viel bezogen auf die Lehrenden und die Studierenden. Also, und da hatte ich immer so für mich so den Eindruck, wir haben ja dann ein starkes Machtgefälle, na, in diesem Kontext, und hatte dann auch aus eigener Beobachtung in meiner Weiterbildung, ist mir nicht passiert, aber anderen, wo ich das Gefühl hatte, okay, da wird eben dieses Machtgefälle so ein bisschen ausgenutzt. Also, ne, dieses Flirty-Flirty und so, was sonst nie passiert wäre. Mhm. Gibt es das? Und jetzt höre ich Patientinnen und Patienten auf der anderen Seite, das ist natürlich total spannend. Hast du da, wie ist das so prozentual über den Daumen? Hast du da Daten drüber? Ist das häufiger von Patienten und Patienten? Ist das häufiger von sozusagen Lehrenden an Studis, diese Übergriffe oder diese Diskriminierung? Oder ist das?
An erster Stelle sind die körperlichen Übergriffigkeiten von Patienten überwiegend. Die Kommentare sind eher von denen im Macht oder in dem, wir sind in einem hierarchischen System sind es eher die Ausbilder, die sich dann zum Beispiel Demonstrationsobjekte, ich nenne das jetzt auch Objekte, aussuchen, die ihnen augenscheinlich gefallen, vielleicht so, ja.
Du hast vorhin den Punkt gebracht, dass die Studis dann eventuell nicht so die Grenze ziehen können. Und das ist ja, was, das man durchaus auch aus vielen anderen Kontexten kennt, dass es schwer fällt zu sagen Stopp so, ne, und dass damit ja auch da Sachen für angeboten werden, um das besser zu erlernen so. Ist es vielleicht aber in der Medizin nochmal ein bisschen spezieller, weil darüber hatten wir auch damals im Workshop gesprochen, das würde ich jetzt hier gerne nochmal aufgreifen, weil vielleicht man gewohnt ist, als Medizinstudierende viel auszuhalten, sich nicht zu beschweren, es so eine Akzeptanzkultur gibt im Sinne von, das System ist hart, da muss man durch und dass man vielleicht deswegen ein bisschen mehr akzeptiert als andere vielleicht, weil man einfach in so einer, gerade im System Krankenhaus, in so einem Hierarchiekonstrukt ist, was man vielleicht nicht überall so hat.
Ja, ich glaube, die Hierarchie spielt eine ganz erhebliche Rolle. Es gibt ja Abhängigkeiten, dass zum Beispiel die AusbilderInnen auch die PrüferInnen sind. Der Kontext ist natürlich schwierig. Das heißt, man würde seiner Karriere ja nicht förderlich sein, wenn man das aufdecken würde oder sich dagegen wehren würde. Mhm. Also diese Abhängigkeiten gibt es. Und neben dem Machtmissbrauch, der ja da an der Stelle passiert, das hat ja mit Sexualisierung oder mit Sex in keiner Weise irgendwas zu tun, sondern es ist ein Ausnutzen einer Machtposition. Auch bei den Patientinnen ist es ja aus der Hilflosigkeit heraus, dass sie ja sich da ausgeliefert fühlen, sich aber dann mehr Rechte rausnehmen. Ich glaube aber trotzdem, dass man im Medizinbereich über seine Grenzen geht, so wie du das gerade gesagt hast.
Ja.
Jetzt nicht nur an Belastung, sondern auch in der Annäherung an Untersuchungsorte, am Körper, die einem sonst im normalen Leben, ich sag mal, nicht zur Verfügung stehen. Ja. Gynäkologische Untersuchung, urologische Untersuchung, das sind ja Sachen, wo Grenzen überschritten werden. Ja. Und dann wird das schwierig, die an anderen Stellen wieder einzuhalten. Genau. Und da fehlt die Reflexion häufig an der Stelle. Ja.
Ja.
Also die Möglichkeit auch zu sagen, das möchte ich nicht, das gefällt mir nicht. Das, was ich im Medizinsektor auch immer wieder erlebt habe, ist, dass das sozusagen nicht thematisiert wird. Das heißt, es gibt eine schweigende Mehrheit an der Stelle auch. Leute, die das sehen, die das beobachten und denken, das ist lustig oder ach, das ist nicht so schlimm, aber es macht letztendlich akut und auf die Dauer bei den Personen, die betroffen sind und die das dann natürlich wie so ein Kreislauf immer wieder erleben, gesundheitliche Schäden.
Du hast ja gerade gesagt, die Reflexion fehlt so ein bisschen. Ich musste dran denken, wir haben vor Jahren, da gab es an der Uni, wo ich damals war, gab es den Kurs Anatomie und Physiologie am Lebenden und wo sich Studierende gegenseitig untersucht haben im ersten, zweiten Semester und wo auch damals von dem Fachvertreter ganz klar gesagt worden ist, das gehört dazu. Die müssen von Anfang an auch lernen, wie das ist, sich nackt zu zeigen oder also nicht ganz nackt, also sie hat noch Unterwäsche an, ne, aber eben Körperstellen zu zeigen, so untersucht zu werden und so, das machen die später bei PatientInnen auch. Das sollen die auch wissen, wie das ist. Und das fand ich eigentlich immer auch ein nachvollziehbares Lernziel, dass man eben weiß, wie das ist, wenn das so ist. Aber gleichzeitig gab es da eine ganze Reihe von Studis, die das dann auch aus verschiedensten Gründen, religiös, persönlich und so weiter, nicht so toll fanden. Und dann haben wir dann einen Reflexionskurs für angeboten ein paar Mal und es kam keiner. Und da... Ja, ich kann das bis heute nicht so ganz interpretieren, aber ich will die Erfahrung hier einmal erzählen, weil das ja so ein ähnlicher Kontext war. Ne? Also es wurde sich darüber beschwert, dann wurden diese Angebote gemacht und dann wurden sie nicht wahrgenommen. Keine Ahnung. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen.
Es ist sicherlich schwer und es bedarf Mut, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ne? Zu sagen, da überschreitet jemand meine Grenzen. Vielleicht sammelt sich das dann auch auf und man guckt, wie die Vorbilder das machen, also die Rollenvorbilder das machen und die machen das dann auch nicht. Wir sind ja auch alle in dem Kontext sozusagen groß geworden. dann wird es schwierig, ja. Dann, wenn dann jemand was sagt, also ich bin sicherlich nicht bei allen an der Uni gern gesehen, ne, wenn ich ja. sage, ich suche ein Gespräch. Das führt auch dazu, dass man denkt, ach, wenn Frau Schönefeld kommt, dann muss ich nicht Studenten sagen, sondern Studierende zum Beispiel. Also denke, boah, ja.
Ja, ja, okay.
Genau.
Du hast eingangs gesagt, dass du den Fragebogen übersetzt hast. Das führt natürlich direkt zur Frage, gibt es internationale Daten? Gibt es aus anderen Ländern ähnliche Erfahrungen oder andere?
Ja, also es gibt aus vielen europäischen Ländern und auch aus Amerika diverse Daten, die unseren entsprechen. Da tut sich eigentlich überhaupt nichts. Und es gibt zum Beispiel aus Irland auch inzwischen Positionspapiere, die jetzt nicht speziell von Frauen oder so geschrieben sind, sondern wo es Solidarität gibt, sich da zu positionieren. Die haben eine Analyse gemacht, welche Fachgebiete. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass es immer nur die Chirurgie ist, aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ja.
Eine Frage, und zwar, was mir auch so eingefallen ist von dem Beispiel vorhin, was du gesagt hast mit der Bettkante und dem Patienten, da musste ich auch sofort an die Pflege denken. Die müssen doch, da muss es doch, also da im Zweifel so vielleicht sogar noch ein bisschen, ja, sag ich mal, langfristigere Kontakte, die auch wieder ganz viel provozieren können. Gibt es da Daten oder Sachen zu, wie die Pflege da unterwegs ist?
Kann ich jetzt, also okay. Ich wüsste es nicht. Ich weiß, dass es Umfragen gibt, auch bei uns in der Pflege, aber ja. Ich habe im Moment noch keine Ergebnisse dazu. Also okay. Das hat Aktivität auf jeden Fall an der Stelle hervorgerufen.
Okay.
Und ich, also das, was ich aus den Freitexten unserer Umfrage entnommen habe, ist, dass das im Pflegepraktikum den Studierenden erstmalig begegnet. Also ganz früh, teilweise vor Beginn des Studiums, und dass sie da an der Stelle sozusagen, ja, weil sie Medizin studieren wollen, ja irgendwie nicht der Pflege zugeordnet sind. Das heißt, die sind ein bisschen lost, würde ich sagen, an der Zuordnung, und die ärztlichen KollegInnen ja auch nicht für sie zuständig sind. Und da sind viele Erzählungen, dass sie dann einfach das Zimmer vermeiden oder dass man ihnen sagt, naja, dann geht da eben ein Mann rein oder jemand, der schon eine ältere Person ist und sich vielleicht anders damit umgeht. Aber dass man sich dann mit dem Patienten, mit der Patientin auseinandersetzt, das passiert, also soweit ich das weiß und überblicke, aus der Umfrage heraus nicht. Ja. Ich hoffe, dass sich das ändert natürlich, oder dass wir dabei sind, das zu ändern, und dass es einfach besprechbar wird, ohne dass es direkt dazu führt, dass man dafür sanktioniert wird, Karrierechancen eingeschränkt werden. Ich glaube, dass das möglich ist, wenn man Brücken baut, demjenigen, dem das vielleicht, weil er das schon immer so gemacht hat, passiert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, du scheinst dann ja viele Gespräche zu führen, und die Aufklärungsarbeit scheint ja sehr wichtig zu sein in diesem Kontext, denke ich. Hat das oder wird das auch einen Impact haben auf die Ausbildung unserer Studierenden? Weil dieses Abgrenzen, also das kennst du ja auch sicherlich aus deiner ärztlichen Tätigkeit, also wenn ich mit Patientinnen und Patienten umgehe, dann ist ja relativ klar, wer sozusagen in der ärztlichen Rolle ist, und ich habe gelernt, mich abzugrenzen. Wäre das was man ins Studium übernehmen könnte, dass man ein bisschen an der Rollenmatrix arbeitet oder an der Haltung, wie man dann wirklich darauf auch reagiert?
Ja, ich finde schon, und ich glaube, bei euch auch beim Tag der Lehre, ne, war noch ein Dozent, der über Professional Identity Formation gearbeitet hat. Und ich glaube, an der Stelle ist das auch wichtig, dass unsere Studierende in der Reflexion über das, was ihre Profession dann ist, lernen, ihre Grenzen zu ziehen. Ja.
Der wird auch eingeladen, das haben wir schon angebannt.
Ich finde das wirklich wichtig, an der Stelle mitzugeben, dass es nicht alles normal ist und aushaltbar oder auszuhalten ist. Genau, ja. Du wolltest was sagen.
Genau, wenn man jetzt den Fokus ein bisschen größer zieht auf, ja, sagen wir mal, also jetzt nicht international, aber eben auf Deutschland, würdest du sagen, das Thema ist hier angekommen in der Debatte und in den Institutionen? Ist es noch am Anfang? Wie würdest du das ganz grob einschätzen? So? Ich aus dem Bauch würde sagen, sehr heterogen, aber das ist mein Bauchgefühl.
Ja, und also ich glaube, es hat was mit der Generation, die jetzt in die Ausbildung geht, also in das Medizinstudium geht, zu tun, die wesentlich sensibilisierter und aware sind zu der Thematik, da auch einfordern. Und ich glaube, dann ist der Effekt, dass der Arbeitsmarkt ein anderer geworden ist, als vielleicht zu meinem Berufsbeginn.
Absolut, ja.
Anders ist. Und ich finde, es gesellschaftlich natürlich durch MeToo irgendwo angekommen. Es ist ja ein gesellschaftliches Problem, ein spezifisch medizinisches Problem. Ich glaube, da tut sich etwas, ja, wenn ich das so vergleiche. Also ich habe den Vortrag ja auch schon, oder ich habe darüber schon Vorträge gehalten, immer mal wieder. Das Interesse anderer medizinischer Fakultäten ist da und auch die kommen jetzt in Bewegung.
Also okay. So
Vernetzung inzwischen auch, die Thematik, ja.
Ich habe noch eine andere Frage, die habe ich vorhin vergessen gehabt, die ist mir jetzt wieder eingefallen. Und zwar gibt es auch gewisse Fächer, die so ein bisschen oder sagen wir mal Arbeitskontexte, die im Fokus stehen. Ihr habt beide gerade das Beispiel aus der Chirurgie gebracht gehabt, am OP oder im OP sein. Ich musste intuitiv dran denken an so vielleicht 1:1 Settings im ambulanten Kontext zum Beispiel, wo ich ja auch, wenn ich da zum Beispiel Blockpraktikum, PJ oder so mache, wo ich ja auch sehr mit einer Person und so und wo ich auch in der Tat 2-3 Geschichten kenne, die sich mal nicht so gut dazu getragen haben. Also kannst du gewisse Arbeitskontexte identifizieren, wo du sagst, du hast auch das Pflegepraktikum angesprochen, ne, wo man sagt, so, die sind ein bisschen, da muss man mehr ein Auge drauf haben oder verläuft sich das am Ende doch in der Breite?
Also ich könnte wirklich so eine Fachspezifität kann ich nicht mehr bestätigen. Ich habe am Anfang auch gedacht, das sind eher die Fächer, aus denen ich weiß oder komme vielleicht auch. Aber du hast recht, also im ambulanten Setting, das gibt es auch in allen anderen Bereichen. Ich will jetzt hier keinen
Fachprinzip
benennen. Ja, ich kann das machen, aber also da müsste ich jetzt ganz viele aufzählen, wo ich sage, das hat gar nichts mit dem Bias, mit dem Stereotyp, mit dem ich rumgelaufen bin, zu tun, sondern es sind wirklich alle Fachdisziplinen betroffen.
Okay.
Alles da, wo die Hierarchie groß ist, da ist der Bereich des Machtmissbrauchs.
Ja. Okay, dann kommen wir langsam schon zum Ende. Meine letzte Frage wäre, wenn du jetzt so guckst, du hast eine Reihe von Aktivitäten angesprochen, die ihr dann danach auch gestartet habt bei euch am Standort. Was sind denn da so die Erfahrungen? Also was würdest du jetzt empfehlen, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, Mensch, toll, die Frau Schönefeld spricht Sachen an, die ich bei uns auch gerne an den Start bringen will oder wo bei uns so nicht der Fokus draufgelegt wird. Was wäre denn was, wo du sagen kannst, da sind die Erfahrungen gut mit, das Thema sichtbar zu machen, Möglichkeiten zu bieten, in die Prävention zu gehen, wo jemand damit niedrigschwellig anfangen könnte?
Ja, also niedrigschwellig wäre jetzt für mich das Stichwort, ne? Also die Studierenden mit ins Boot holen. Wir haben in der Fachschaft Diskriminierungsbeauftragte inzwischen, die angesprochen werden, und ein Awareness-Team, die letztendlich schon auf die erste Einführungswoche oder in der ersten Einführungswoche mit einsteigen und dabei sind und ich sag mal, auf sich aufmerksam machen und auf die Thematik aufmerksam machen. Das hat geholfen. Das regelmäßige Treffen in der Taskforce, denke ich, hilft einfach, um das Thema auch warm zu halten oder am Laufen zu halten. Es gibt eine Hotline, die angerufen werden kann. Und das, was auch ganz wichtig ist, was ich irgendwie jetzt nicht vergessen wollte, ist, dass sich diejenigen, die sich damit beschäftigen, auch immer mal wieder abarbeiten müssen und verarbeiten müssen.
Oh ja.
Ja, das stimmt.
Also Supervisionskontexte, ne, und so, ja.
Also die Studierenden, die dann manchmal Sachen auch mitbekommen, erleben, erzählen, dass die entlastet werden, auch um selber irgendwie auch weitermachen zu können. Genau. Ja.
Alles klar. Ja, dann danken wir dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen kurz vor deinem Urlaub, ich glaube, so viel können wir sagen, dass du dich hier noch zur Verfügung gestellt hast für das spannende Gespräch und wir hoffen, dass wir da mit unserer kleinen Reichweite das Thema auch noch mal ein bisschen in die Breite bringen und so, weil das, glaube ich, sollte nicht heterogen bearbeitet werden, sondern sollte die standardisiert natürlich an allen Institutionen eine Rolle spielen und verankert sein. Ja.
Ich danke euch, dass ich heute hier sein durfte. Mir hat das trotz der ernsten Thematik hat mir das viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen und vielleicht einfach zu gucken, dass das bei Menschen ankommt, um was verändern zu können. Ja. Genau. Dankeschön.
Ja, danke. Ja, vielen Dank zurück. Hat uns auch Spaß gemacht.
Vielen Dank. Und dann, ja, liebe Hörer, hören wir uns in hoffentlich einer Woche wieder.
Ja,
und
die Hörerinnen auch.
Die Hörerinnen auch. Mhm. Oh, Robert, jetzt guckt er mich richtig provoziert. Hat er sich gefreut darüber.
Ganze Folge drauf gewartet.
Genau. Genau. Bis dahin und alles Gute. Tschüss.
Tschüss.